Jetzt. Das war der richtige Knopf, aber wahrscheinlich zu lang drückt oder irgend sowas. Also nochmal einen schönen guten Morgen. Herzliches Grüß Gott auch von mir. Es ist, freut mich immer wieder, dass der Herr mir gnädig ist und ich diesen Dienst bei euch tun darf. Ich habe so eine Predigtreihe mal begonnen über den Römerbrief, wie ihr vielleicht wisst. Die Folie ist schon zu sehen, oder? Ja. Über den Römerbrief, und da sind wir jetzt mittlerweile am 6. Teil angekommen, und das sind die letzten Verse in diesem 12. Kapitel, wo wir uns beschäftigt hatten. Und ich habe immer wieder so eine PowerPoint-Präsentation gemacht auch, und das hat mich jetzt mal sehr gestresst, muss ich zugeben, und ich wollte es eigentlich gar nicht mehr machen. Aber ich wurde dann das letzte Mal von verschiedenen Seiten angesprochen und ermutigt, es doch nochmal zu versuchen. Also heute der letzte Versuch. Thomas lacht schon. Gut, ich danke auch der Technik, die das immer wieder möglich macht. Dass das also funktioniert, ist ohnehin schon ein kleines Wunder für mich. Ja. Gut, also beginnen wir mit dem Römerbrief, nochmal mit dem Rückblick. Die Folie kennen wir ja schon von den letzten Malen. Wir hatten den Brief in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil das Evangelium, im zweiten Teil ging es um unser praktisches Christenleben. Der zweite Teil beginnt dann ab Kapitel 12 mit dem Vers 1, mit der Aufforderung über vollkommene oder völlige Hingabe. Und im Vers 2 geht es um die persönliche Heilung jedes Einzelnen von uns. Also unsere Antwort auf seinen Tod am Kreuz sollen wir jetzt unser Leben dem Herrn Jesus also zum einen hingeben und uns auch von ihm nach und nach verändern lassen. Und die Ermahnungen Hingabe und Heiligung stehen dann quasi wie zwei Leitplanken rechts und links an unserem Glaubensweg und führen uns. Aber diese Themen sind dennoch sehr große und schwierige Themen, große Aufgaben für uns. Und deshalb haben wir da nochmal zurückgeblättert ins Kapitel 8 und dort erfahren, dass wir mit dieser Aufgabe nicht allein sind, sondern dass wir zur Familie Gottes gehören. Und wir dort alles bekommen, was wir brauchen, um diese Dinge auch bewältigen zu können. Danach ging es in den Versen 3 bis 8 um unser demütiges Dienen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir sollten all unsere verschiedenen Gaben mit Freude und mit Demut dem Herrn zur Verfügung stellen. Und bei der letzten Predigt, bei den Versen 9 bis 13, haben wir dann ein ganz großes Thema begonnen, das Thema Liebe. Ganz konkret ging es um die ungeheuchelte Liebe. Auch unser heutiger Text steht quasi unter der gleichen Überschrift im Vers 9, wo es heißt, eure Liebe sei ungeheuchelt. Und beim letzten Mal ging es dann mehr um Bruderliebe, also um Liebe innerhalb der Gemeinde, um Liebe zwischen Glaubensgeschwistern. Heute dagegen geht es um eine Liebe, die manchmal richtig schwer sein kann. Es geht um Liebe, die überwinden soll. Und so fragen wir uns zuallererst, was bedeutet es denn nun eigentlich überwindende Liebe? Um das besser erklären zu können, habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht, die überall passieren könnte. Stell dir doch mal vor, du bist in einer fröhlichen Runde mit Freunden und Bekannten und da gibt sich die Gelegenheit und du fasst deinen Mut zusammen und gibst Zeugnis ab über deinen Glauben und sagst am Ende, dass du dein Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt hast und unter seine Führung stellst. Und da lacht einer und sagt, du bist ja wohl in Weichheit, du bringst selber nichts auf die Reihe, dass du dein Leben an den Rockzipfel eines Unsichtbaren hängen musst. Das hat dich dann getroffen, mutlos und still werden lassen, und auf dem Nachhauseweg dann siehst du vorne ein Fahrzeug im Straßengraben liegen. Beim Näherkommen erkennst du genau den Mann, der dich zuvor so sehr beleidigt hat. Und er winkt jetzt völlig verdreckt um Hilfe. Was könnte man jetzt da machen? Was fällt euch da ein? Wie könnte man jetzt reagieren? Bitte? Du Weichei, ja genau, sehr gut, ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Helfen könnte man tatsächlich auch, ja. Also ich habe mal drei Punkte der Reihe nach aufgeschrieben. Zum ersten könnte man vorbeifahren und einen bissigen Kommentar noch rausrufen. Zum zweiten könnte man vorbeifahren und einfach zur Seite schauen. Und zum dritten könnte man tatsächlich anhalten und helfen. Und wir merken, diese dritte Variante kostet uns am meisten Überwindung. Und das ist die überwindende Liebe. Schlag doch mal den Römerbrief auf, Kapitel 12, lesen wir gemeinsam die Verse 14 bis 21. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. In diesem Text geht es also um Liebe, die richtig schwerfallen kann. Liebe zu Menschen, vielleicht außerhalb der Gemeinde, aber auch um Liebe zu nicht so besonders netten Menschen, zu Menschen, die uns mit Anfeindungen gegenüberstehen. Und im letzten Satz des 21. Vers wird dann deutlich, dass diese Liebe eine viel höhere Ebene erreichen möchte oder soll. Denn ungeheuchelte Liebe soll uns dazu führen, das Böse zu überwinden. Und wie das in der Praxis gehen soll, dazu hat dieser Text 4 konkrete Aufforderungen und Hinweise für uns, die wir jetzt einmal gemeinsam anschauen wollen. Jawohl, es funktioniert. Erstens, Liebe überwindet in der Verfolgung. Zum Zweiten, überwindet Liebe die Gleichgültigkeit. Sie überwindet aber auch den Hochmut und letztlich überwindet die Liebe Anfeindungen. Das sind also wirklich konkrete Hinweise für unser praktisches Leben. Sie sollen uns zeigen, wie die Liebe Gottes in uns wirken möchte. Und lasst uns das jetzt einmal der Reihe nach genau anschauen. Oder heute? Ja. Der erste Hinweis, den finden wir im Vers 14, dort heißt es, Christen in der Verfolgung fluchen nicht, sondern sie segnen die Verfolger. Und warum beginnt Paulus nun diese Hinweise mit dem Thema Verfolgung? Ich denke, er tut das, weil er sehr genau weiß, dass jeder Christ früher oder später mit Verfolgung zu tun haben wird. Und das schreibt er auch im 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Verfolgung wird also kommen, da lässt Paulus überhaupt keinen Zweifel. Und Verfolgung hängt immer mit der Person unseres Herrn Jesus zusammen. Sie hängt mit dem Ärgernis am Kreuz zusammen. Schließlich ist dieses Kreuz ja der Kern unseres Glaubens. Die Frage ist also nicht, ob Verfolgung kommt, sondern wie verhalte ich mich in der Verfolgung? Und der Text sagt dazu, wir sollen nicht fluchen. Aber was ist nun Fluchen? Das kann schon eine herabwürdigende Bemerkung sein oder einem anderen etwas Böses wünschen und es dann auch aussprechen. All das ist schon Fluchen. Kapitel 4, 11, Vers 13 sagt er, bis zur letzten Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben auch keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen. Und jetzt sagt er mitten in dieser Verfolgung, geschmäht segnen wir, verfolgt fluchen wir, gelästert bitten wir. Das sind heftige Verse. Aber sie zeigen uns, wenn wir in Christus bleiben und seine Liebe in uns ist, dann ist auch unsere Liebe stark genug, um zu überwinden. Auf der Seite von Open Doors könnt ihr so ein Beispiel, was Überwindung bedeutet, einmal als ein Beispiel aus Zentralasien selbst nachlesen. Unter der Überschrift Jesus folgen, die Feinde lieben, steht hier eine wahre Geschichte, die ich jetzt in aller Kürze erzählen möchte. Dort stürmen islamistische Kämpfer einen christlichen Gottesdienst und einer der Angreifer prügelt auf den Pastor ein. Doch er wehrt sich nicht, er schimpft auch nicht, sondern er sagt am Ende mit blutigem Gesicht, Jesus ist für dich gestorben. Statt zu fluchen, segnete er den Angreifer. Er wünschte ihm das Beste, was man einem Menschen überhaupt wünschen kann, Frieden mit Gott zu finden. Rasend vor Wut hielt der Angreifer dann dem Mann seine Waffe an den Kopf und drückte dreimal ab. Doch es löst sich kein Schuss. Davon waren die Islamisten so erschrocken, dass sie alle davonliefen. Und ich denke, wir sind uns einig, das ist keine menschliche Reaktion des Pastors, sondern das ist eine göttliche. Menschlich gesehen ist es viel leichter, die zu lieben, die uns lieben, und die zu hassen, die uns hassen. Aber von uns Christen wird eben was ganz anderes erwartet. Warum? Weil wir in Christus sind. Und was es bedeutet und wie das aussieht, in Christus zu sein, das haben wir in einem Männerfrühstück vor einiger Zeit schon mal ausführlich besprochen. Diese Folie, die ihr seht, stammt als Idee aus dem Buch von Roland Antholzer, Schluss mit Halbheiten. Da könnt ihr das in Ruhe auch mal nachlesen. Die Schale, die wir hier sehen, in Gelb gezeichnet, soll Jesus Christus sein und in ihm ist die Fülle Gottes, die wir hier blau sehen. Ist das so erkennen so? Ja, gut. Und da schwimmt ein Schälchen obendrauf, ein rotes Schälchen. Was könnte das sein? Kann das ein wiedergeborener Christ sein? Fehlt dem nicht was? Dem fehlt Christus, dem fehlt die Fülle Gottes in sich. Wenn überhaupt, ist es vielleicht ein religiöser Mensch, aber kein wiedergeborener Christ. Die Fülle Gottes fehlt in ihm. Und wie kommt diese Fülle Gottes nun in dieses rote Schälchen hinein? Was meint ihr? Genau. Halt, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Jetzt tauchen wir unter. Schon wieder. Oh je. Das war wieder zu viel. Nochmal ein zurück. Jetzt. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wir tauchen jetzt unter mit dem Schälchen und was passiert jetzt? Jetzt ist die Fülle Gottes in uns. Durch die Wiedergeburt wurden wir also in Christus hineingetaucht und mit dem Leben Christi jetzt eins gemacht. Jetzt ist die Fülle Gottes immer noch in Christus, also in dieser Schale, und gleichzeitig ist die Fülle aber auch in uns. Christus in uns und wir in ihm. Mit Christus in uns sind wir dann in der Lage, die zu lieben, die uns hassen. Sein Geist in uns gibt uns dann die Kraft, zu unseren Feinden zu sagen, ich wünsche dir, dass du diesen Jesus auch kennenlernst. Und wenn ich da auf mein Leben schaue, dann werde ich schon ein Stück weit traurig, denn mir ist diese Feindesliebe bisher nicht total gelungen. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Dinge, die man noch aufräumen sollte. Trau dich, du kannst das schaffen, weil du in Christus eingetaucht bist und jetzt die Fülle Gottes in dir ist. In Christus hast du alle geistlichen Segnungen, dein Becher ist voll, denn der Herr schenkt auch dir voll ein. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jetzt sind wir gerecht gesprochen durch den Glauben, haben Frieden mit Gott, haben eine lebendige Hoffnung und sind geliebt als Kinder Gottes. Lasst uns das doch heute Morgen wieder bewusst erkennen, wie unglaublich reich wir sind. Lasst uns erkennen, dass unser Becher voll ist, wir haben alles, was wir brauchen. Das ist also der erste Punkt. Heute Morgen, mit der Liebe Christi in uns überwinden wir selbst in der Verfolgung. Der zweite Punkt: Liebe überwindet Gleichgültigkeit. Paulus sagt im Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Mit diese Aufforderung ist also eine Aufforderung zum Mitgefühl, und zwar in beiden Richtungen, mit Freuen und mit Weinen. Und weil wir in der Gemeinde ein Leib sind, darf es uns eben auch nicht egal sein, wie es dem anderen geht. Das unterstreicht Paulus in 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Aber in der Praxis merken wir sehr schnell, das geht nicht automatisch. Nicht immer ergreift mich das Leid eines anderen automatisch auch mit. Und auch nicht jede Freude eines anderen löst sofort Freude bei mir aus. Das ist so, weil wir alle noch im Fleisch leben. Und da ist es uns auch immer wieder mal egal, wie es dem anderen geht. Und genau dann braucht es Liebe. Wir brauchen die Liebe, die unsere Gleichgültigkeit überwindet und letztlich auch den Neid. Denn die Steigerung von Gleichgültigkeit ist der Neid. Aber die Liebe überwindet beides. Damit es also gelingt, brauchen wir erneuertes Herz, brauchen wir Christus in uns, wie wir es hier in der untergetauchten Schale gesehen haben. Wie total schwer es sein kann, den Neid zu überwinden, will ich auch mit einer kleinen Geschichte mal beschreiben. Ich denke da an einen Glaubensbruder, der seit sehr, sehr vielen Jahren sich wünscht, eine Frau fürs Leben zu finden. Wir durften diesen Bruder vor längerer Zeit mal in einer Nachbargemeinde kennenlernen und ich hatte da Gelegenheit, mich länger mit ihm zu unterhalten. Und es war sehr ergreifend, wie er mir seine Sehnsucht erzählte, seinen großen Wunsch, doch endlich eine Frau zu finden. Und stellen wir jetzt uns einmal vor, diesen Mann hätte einen Freund, der auch Single war, und der kommt jetzt voller Freude zu ihm und würde ihm sagen, er hätte jetzt so eine Frau gefunden, die Jesus liebt und die ihn liebt und die er liebt. Und da ist es dann nicht mehr so einfach, sich mit dem mitzufreuen. Was wir hier brauchen, ist Liebe, die überwindet. Und das bedeutet aber, ich muss eine Entscheidung treffen. Sollte was passieren? Ja. Also ich muss eine Entscheidung treffen. Auch dann, wenn ich mich noch so sehr nach dem sehne, was der Freund erreicht hat, entscheide ich mich dennoch, mich mit dem anderen mitzufreuen. Oder ein anderes Beispiel. Denken wir an eine junge Frau, die sich seit langem mit ihrem Mann ein Kind wünscht. Und dann setzt sich in der Gemeinde ein junges Ehepaar daneben und die Frau trägt ein süßes Baby auf dem Arm. Dann hinzugehen und zu sagen, wie sehr man sich darüber freut, dass der Herr so ein großes Geschenk gemacht hat, das ist Liebe, die überwindet. Das ist Liebe, die mir hilft, mich zu entscheiden, eben nicht neidisch zu sein. Es geht also nicht um ein Gefühl, sondern es geht um eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich dazu, mich mitzufreuen, und lasse eben keinen Neid in mir aufkommen. Und auch hier hilft, wenn ich daran denke, mein Becher ist voll. Denn in Christus haben wir die Fülle Gottes und damit alles, was wir brauchen. Und so können wir uns getrost auch mit dem anderen mitfreuen. Das ist aber nur die eine Seite vom Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen. Und weiter heißt es, weint mit den Weinenden. Und auch das ist keine natürliche Reaktion, denn unser verworfener Sinn, der durch die Sünde kaputt gemacht wurde, zeigt sich oft in Unbarmherzigkeit. Und wenn uns Paulus auffordert, mit den Weinenden zu weinen, dann sollen wir den Schmerz anderer auch an uns heranlassen. Und auch das ist eine Entscheidung. Ein Arzt wird immer einen professionellen Abstand zu seinen Patienten halten. Aber Paulus fordert uns auf, mit dem anderen mitzuweinen. Hier in der Gemeinde sind wir also berufen, mitzufühlen und mitzuweinen. Und zwar genauso, wie es der Herr Jesus gemacht hat. Am Grab von Lazarus in Johannes 11 steht er unter den Leidenden. Was tut er? Er weint mit ihnen. Und genau so soll es auch in der Gemeinde sein. Die Liebe soll die Gleichgültigkeit in unserem Leben überwinden. Die Liebe soll helfen, unseren Selbstschutz zu überwinden, der es verhindert, das Leid zu nahe an uns heranzulassen, denn damit es uns am Ende nicht selbst schlecht dabei geht. Aber genau genommen haben wir überhaupt keinen Grund zur Sorge, denn bei uns Christen wird das von Gott erledigt. Er sorgt für uns und daher können wir getrost auch mit dem anderen mitleiden und mitweinen. Ich sage das nicht, weil ich an dieser Stelle perfekt wäre, ganz im Gegenteil, sondern ich sage das, weil Paulus uns dazu auffordert und weil Gott es von uns erwartet. Wir sollen nicht ängstlich an uns selbst denken, sondern in die Not der anderen mit hineingehen. Und der Herr, sagt Paulus, legt die Gleichgültigkeit ab, schaut auf die Liebe, denn Liebe überwindet. Und diese göttliche Liebe in uns hilft uns dann auch, von uns selbst wegzuschauen und uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Liebe überwindet auch den Hochmut. Vers 16. Heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Mit diesen Worten fordert uns Paulus zur Einheit auf. In der Gemeinde soll Einheit gelebt werden. Einheit bedeutet aber nicht, dass alle gleich aussehen und das gleiche tun und gleiche denken sollen. In der Gemeinde, die Gott sich wünscht, soll sich jeder wohlfühlen können. Entscheidend ist es also nicht, wo wir herkommen, was wir sind, was wir können, sondern was uns verbindet, ist der Herr Jesus. Und Einheit ist nicht, dass jeder in jeder Randfrage auch wirklich einheitlich denken soll, sondern Einheit bedeutet, ein Ziel zu haben, und dieses Ziel ist eben Jesus Christus. Solange wir also auf den Herrn schauen, ist Einheit hier bei uns möglich, wird Einheit gelingen. Sobald wir aber anfangen, auf uns selbst zu schauen, wie wichtig wir vermeintlich sind und was uns doch alles zustehen sollte, wenn wir so denken, dann gerät Einheit in Gefahr. Das zeigt, der größte Feind der Einheit in der Gemeinde ist der Hochmut. Na, das war jetzt wieder zu viel. So, jetzt passt, ja. Stresst mich einfach. Ganz nasse Hände. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Also, der größte Feind für die Einheit der Gemeinde ist der Hochmut. Immer dann, wenn der Einzelne meint, wichtiger zu sein als der andere, dann ist das die Ursache für Streitigkeiten. Und daher sagt Paulus in Römer 11, Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Und da sagt Paulus hier in diesem Text zu den Römern, die ein stolzes und oft auch sehr überhebliches Volk waren. Aber, und das ist wichtig für uns, er sagt es ja auch hier zu jedem Einzelnen von uns, er sagt auch zu dir, auch wenn du jetzt Christ geworden bist, dann ist immer noch Stolz in deinem Leben. Denk also nicht höher von dir selbst, als du denken gebührt. Darf ich fragen, fühlst du dich da angesprochen? Gibt es Stolz in deinem Leben? Der Stolz in uns lässt uns denken, dass wir immer Recht haben müssen. Dass unsere Meinung wichtiger ist als jeder andere. Stolz hindert die Gemeinde daran, die Einheit zu zeigen, zu der Gott uns ruft. Und da ist jeder von uns gefordert, nicht so hoch von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern sich zu den Niedrigen zu halten und dann auch zu niedrigen Aufgaben bereit zu sein. Der Merksatz lautet hier, Einheit entsteht durch Demut, den anderen höher achten als sich selbst, er ist wichtiger als ich. Immer dann, wenn wir diese Demut leben, wenn wir den Herrn Jesus bei allem, was wir tun, in den Mittelpunkt stellen, immer dann entsteht so ein wunderbares Miteinander, wie es der Psalm 133 beschreibt im Vers 1, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Paulus sagt, diese Einheit muss alle in der Gemeinde erfassen. Das ist wichtig, weil wir immer noch im Fleisch leben und damit das Böse auch in uns steckt. Stellt euch doch einmal vor, wir würden damit beginnen, uns gegenseitig anzufeinden. Wir würden zulassen, dass sich Parteiungen bilden, wo einzelne Gruppen versuchen, ihre theologische Meinung einfach durchzudrücken und die anderen wehren sich dagegen und machen ständig Lärm. Was wäre das für ein tragisches Zeugnis? Aber warum sage ich denn das hier? Ich sage das, weil es eine große Gefahr für jede Gemeinde ist, weil Satan großes Interesse daran hat, auch unsere Gemeinde hier zu schwächen. Bei uns passiert schließlich viel Schönes für den Herrn. Wir haben ein vielfältiges und lebendiges Gemeindeleben und genau darauf hat es Satan abgesehen. Er will auch uns ins Wanken bringen. Und das wirklich Tragische an dieser Situation ist, in uns steckt sogar etwas, was ihn dazu befähigt, und das ist der Hochmut. Bei unserem Hochmut setzt er an und daher ist es wichtig, dass wir uns selbst für niedrig erachten. Und wir müssen uns immer wieder fragen, werden wir dem gerecht, wenn Paulus sagt, Liebe sucht nicht das ihre, Liebe bläht sich nicht auf, Liebe überwindet den Hochmut und trägt zur Harmonie bei. Bei all dem ist uns der Jesus immer ein großes Vorbild, denn er hat nicht auf sein Wohl geachtet, sondern immer auf das Wohl der anderen. Und so nehmen wir heute Morgen mit, nicht ich bin wichtig, sondern der andere. Wenn wir diese Punkte jetzt der Reihe nach nochmal anschauen, dann waren die Punkte 2 und 3 heute Morgen vor allem Dinge, die sich mit dem inneren Aspekt beschäftigt haben, mit Gleichgültigkeit und Hochmut. Das sind Dinge, die wir in unserem Herzen überwinden müssen. Abschließend geht es jetzt um das Verhalten der Liebe bei Anfeindung von außen. Und das ist der 4. Punkt heute Morgen. Die Liebe überwindet Anfeindungen. Wir dürfen das Thema Anfeindung aber dennoch in Verbindung mit dem Vers 14 sehen, wo es heißt, segnet, die euch verfolgen. Schauen wir zunächst auf die Verse 17 und 19. Im Vers 19 geht es um Rache, im Vers 17 um Vergeltung. Bei beiden geht es also um dieselbe Sache. Wenn ich etwas vergelte, dann ist das eben auch Rache. Genauer gesagt, bei beiden Versen geht es um den Verzicht auf Rache. Warum? Weil das ein Vorbildcharakter hat. Denn Paulus sagt im Vers 17, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Die natürliche Reaktion wäre, Böses mit Bösem zu vergelten. Wir Christen aber sollten unsere Liebe darin zeigen, dass wir unsere Natur überwinden und damit auf Rache verzichten. Ich weiß, das sagt sich sehr leicht. Sagt das doch einem Mann, der mit ansehen muss, wie Terroristen seinen Sohn ermordet haben. Dieser Mann ist Christ, aber er hat Bilder im Kopf, die ihn vor allem nachts verfolgen. In ihm schreit alles nach Rache, denn sie haben seinen Sohn ermordet. Und was sagst du diesem Mann? Tu es nicht. Schön und gut, das sagt sich leicht, aber du hast das nicht miterlebt. Und natürlich weiß auch dieser Mann, dass es falsch ist, sich zu rächen. Und da bleibt ihm eigentlich nur eins, das Gebet: Herr, hilf du mir. Wir sehen also, auf Rache zu verzichten, das kann manchmal sehr schwierig sein. Und das erleben wir auch immer wieder im Alltag. Wenn uns der Nachbar beispielsweise mit ständigem Lärm nervt und wir ihm als Gegenleistung dann eine dicke Grillwolke ins Wohnzimmer schicken, dann hat uns die Rache wieder mal eingeholt. Und daher müssen wir uns fragen, welche Kraft, welche Wahrheit motiviert uns denn, auf Rache zu verzichten? Was gibt uns die Kraft zu sagen, ich werde nicht selbst für meine Gerechtigkeit einstehen? Und auch dazu finden wir in dem heutigen Text zwei Antworten. Zum einen sollen wir uns der Liebe Gottes bewusst werden. Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Und da geht es nicht um irgendeine Geliebte, sondern wir sind es, die geliebt werden. Schließlich ist Christus für uns gestorben, als wir alle noch Sünder waren. Ja, wir waren seine Feinde und trotzdem geht er den ersten Schritt auf uns zu und beweist uns sogar seine Liebe. Paulus unterstreicht das in Römer 8, wenn er sagt, du bist ein Kind Gottes, nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Das ist also die erste Antwort auf die Frage, woher kommt die Kraft? Wenn uns die Liebe Gottes bewusst wird, dann hilft uns das zu überwinden. Und die zweite Antwort finden wir im Vers 19. Dort heißt es ja, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Ist uns das eigentlich aufgefallen? Liebe und Zorn stehen hier gleichwertig nebeneinander. Man könnte doch eigentlich meinen, dass Liebe und Zorn gegensätzliche Dinge sind. Nein, Gottes Liebe und sein Zorn bedingen sich sogar gegenseitig, denn nur wer leidenschaftlich liebt, der kann auch hassen. Stellen wir uns doch einmal vor, du siehst, wie ein Kind ein anderes Kind schlägt. Und da denkst du, was machen denn die da? Das sollten die eigentlich gar nicht tun. Und dann siehst du aber, wie ein anderes Kind auf dein Kind einschlägt. Dann wird deine Reaktion bestimmt heftiger ausfallen. Und das zeigt eben, leidenschaftliche Liebe bedingt den Zorn. Und jetzt lesen wir noch einmal den Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Verstehen wir, was Paulus mit diesen Versen hier meint? Gott ist zornig, wenn man dich ungerecht behandelt. Warum? Weil er dich liebt. Und weil du dein Kind liebst, wirst du nicht einfach zuschauen, wenn es verprügelt wird. Und weißt du eigentlich, wie sehr Gott dich liebt? Gottes Liebe ist doch viel größer als menschliche Liebe. Seine Liebe ist viel reiner, viel vollkommener. Und dennoch, und wenn du dann schon zornig wirst, weil du dein Kind liebst, um wie viel mehr dann der allmächtige Gott? Wenn also dein Herz mit Rachegedanken beladen ist, dann denk daran, dass Gott dich so sehr liebt und dass er auch ganz sicher eingreifen wird. Und wenn wir daran denken, dann wird unser Herz ruhig, auch mitten in der allergrößten Not. Und dann zitiert Paulus im zweiten Teil des Vers 19 noch das Alte Testament, 5. Mose, wo es heißt, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das ist nun eindeutig. Gott sagt, die Rache gehört mir und eben nicht dir. Und dann sagt er noch weiter, ich will vergelten und für Gerechtigkeit sorgen. Und das hat nun auch eine zweifache Bedeutung. Zum einen bedeutet das, wenn wir meinen, uns selbst rächen zu müssen, dann übernehmen wir Gottes Aufgabe und spielen damit Gott. Denn Gott sagt, die Rache gehört mir. Und wenn wir dann sagen, nein, die Rache gehört mir, dann setzen wir uns doch selbst auf den Thron und glauben, Gott sein zu können. Und zum anderen bedeutet das aber auch, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen. Denn wenn Gott uns verheißt, ich werde für deine Gerechtigkeit einstehen, dann geschieht das auch. Vielleicht nicht unbedingt noch in diesem Leben, aber spätestens jedoch vor dem Gericht. Wenn Gott also sagt, ich werde für deine Gerechtigkeit eintreten, dann erwartet er auch von uns, dass wir an diese Wahrheit glauben und loslassen. Denn er kann es viel besser und er wird sich ganz sicher auch darum kümmern. Und noch eins scheint mir wichtig. Paulus schreibt das alles, weil er selber sehr, sehr viel Leid erlebt hat. Wir wissen das aus 2. Timotheus 4, Vers 14, dort lesen wir, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Wir müssen wissen, der 2. Timotheusbrief ist im Gefängnis entstanden und noch kurz vor seinem Tod. Da ging es Paulus bestimmt richtig schlecht, er war einsam in einer finsteren Gefängniszelle und da hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Und so ist ihm immer wieder dieser Mann in den Sinn gekommen, Alexander der Schmied, einer, der ihm viel Böses angetan hat. Spürst du es, wie es hier beginnt, richtig bitter in dir zu werden? In solchen Situationen hast auch du vielleicht Bitterkeit in deinem Herzen, aber denk immer daran, das ist Sünde. Und wie reagiert Paulus? Er bittet Gott nicht einmal um Vergebung. Entschuldigung, nicht mehr um Vergeltung, sondern er vertraut einfach darauf, dass sich schon Gott darum kümmern wird. Paulus findet allein darin Ruhe, weil er darauf vertraut, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Und dann gibt es vielleicht auch in deinem Leben so einen Menschen, der dir manch Böses angetan hat. Vielleicht sind das Menschen, denen du nahestehst. Vielleicht ist es sogar dein leiblicher Bruder oder deine Mutter. Und vielleicht sind es Menschen, zu denen du Vertrauen hattest, die sich dann plötzlich gegen dich stellen, dich verletzen, dich öffentlich bloßstellen, was immer dich bedrückt und schmerzt. Paulus will dich dazu einladen, die Faust, die du vielleicht immer noch in deiner Tasche hast, loszulassen. Wenn der Groll in dir aufkommt, schon wenn du den Namen hörst, und du innerlich zu zittern beginnst, dann denke daran, Gott lädt auch dich heute Morgen dazu ein, lass los. Du darfst die Faust öffnen, du musst die Bitterkeit nicht mit dir herumtragen. Das macht dich letztlich nur kaputt. Mit diesen Versen sagt Gott zu dir, du darfst loslassen, weil ich dich liebe und mich deshalb auch um dich kümmere. Lass los, ich werde vergelten. Leg alles, was dich belastet, unter das Kreuz, denn ich bin dein Gott. Ja, und dann geht diese überwindende Liebe noch einen Schritt weiter. Denn sie verzichtet nicht nur auf Rache, sondern die göttliche Liebe in dir bemüht sich sogar aktiv um Frieden. Paulus sagt im Vers 18, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wir sollen also in Frieden leben. Das schreibt Paulus aus Korinth. Und gerade in Korinth hatte er so viele Anfeindungen erlebt und Ablehnung erfahren, dass er doch genau wusste, zum Frieden gehören immer zwei. Aber der Grund, warum es eben nicht zu Frieden kommt, darf nicht bei uns Christen liegen. Wenn der andere jedes Gespräch ablehnt, dann liegt es eben nicht mehr an uns, dann sind wir vor Gott im Reinen. Aber wir sollen alles versuchen, Frieden zu erreichen und auch Frieden zu erhalten. Und warum ist das so wichtig? Weil er Gott des Friedens ist. Und er hat Frieden mit uns gesucht und ihn auch möglich gemacht. Und daher möchte er, dass auch wir untereinander in Frieden leben. In Hebräer 12, Vers 14 sagt er, jagt dem Frieden nach in allem. Dieses Nachjagen ist ein wirklich starkes Wort. Da reicht es nicht, nur eine WhatsApp zu schreiben, um einen Gesprächstermin mit dem anderen zu bekommen. Und wenn der andere dann absagt, dann sage ich, okay, jetzt habe ich alles getan. Nachjagen ist viel mehr. Wir sind dazu berufen, dafür zu kämpfen, dass der Friede eintreten kann. Und haben wir es bemerkt? Geklärte zwischenmenschliche Beziehungen sind sogar wichtiger als unser Dienst für Gott. Wie komme ich darauf? Jesus sagt in Matthäus 5 in den Versen 23 und 24, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das ist eine große Herausforderung, auch für mich. So viel an mir liegt, mit allen Menschen Frieden zu halten. Die Frage ist, gibt es in deinem Leben Menschen, mit denen du eine ungeklärte Beziehung hast? Vielleicht fällt dir sofort jemand ein, auf den du eigentlich zugehen solltest. Vielleicht ist es gar jemand in der Gemeinde, vielleicht in der Familie oder auf der Arbeit. Die Frage ist, habe ich alles unternommen, was in meiner Macht steht, um Frieden aktiv zu suchen? Vielleicht ist es jetzt gerade dran, ein klärendes Gespräch zu suchen. Mit der Liebe Christi in uns überwinden wir die Angst und auch die Bequemlichkeit, denn Liebe sucht den Frieden. Sie geht gerne den ersten Schritt und sie bittet auch um Frieden. Das alles zeigt uns, Liebe ist stärker. Liebe verbindet sogar das Böse mit Guten. Ja, und dann sind wir bei den letzten Versen in unserem heutigen Text angelangt, bei den Versen 20 und 21. Und hier geht es nochmal eine Stufe höher. Dort heißt es, aber wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Verstehen wir, das ist die Situation, wo der Wagen im Graben liegt und wir helfen sollen. Wenn du dies tust, heißt es weiter, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Mit dieser Aufforderung für den Feind, in der Not da zu sein, zitiert Paulus Sprüche 25. Und die feurige Kohlen auf dem Haupt sind ein Symbol für die Beschämung des Feindes. Denn wenn du deinem Feind Gutes tust, dann weiß der sofort, das habe ich überhaupt nicht verdient. Und dann trifft ihn das vielleicht mehr als deine Rache. Und vielleicht bringt es ihn sogar dazu, auch sein Leben hinzugeben. Solch ein ganz entscheidendes Erlebnis schildert William McDonald in seinem Buch Leben über dem Durchschnitt. Dieses Buch ist im CLV Verlag erschienen und wer möchte, kann das kostenlos herunterladen auf der Seite von CLV Verlag. Auf der Seite 47 beschreibt McDonald's, wie der englische Priester Stuart Holden einst zum Glauben gekommen war. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Holden nämlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Erlebnis mit einem Soldaten, der gerne und überall Zeugnis von seinem Glauben gab und wohl den ein oder anderen Soldaten damit genervt hat. Und er schreibt, eines Nachts kamen wir zur Kaserne zurück, völlig durchnässt vom Regen, sehr, sehr müde. Bevor nun dieser ganz besonders gläubige Soldat in seine Koje ging, kniete er nieder und betete. Und da habe ich es ihm gegeben. Mit dem einen Stiefel, meine Stiefel waren sehr verdreckt und mit dem einen Stiefel schlug ich ihm auf die eine und mit dem anderen Stiefel auf die andere Backe. Und er betet weiter. Am nächsten Morgen fand ich die Stiefel neben meiner Koje sauber geputzt und poliert. Das war also die Antwort des Soldaten auf meine Grausamkeit. Es brach mir das Herz, noch am selben Tag wurde ich errettet. Wir sehen, das ist Liebe, die das Böse mit Gutem überwindet. Und wenn uns einmal Böses angetan wird, dann brauchen auch wir diese Kraft Gottes. Mit seiner Liebe ziehen wir uns dann nicht beleidigt zurück, sondern dann wird die Liebe Gottes in uns aktiv. Dann sind wir nicht mehr Opfer von dem, was uns Menschen angetan haben, denn mit dem Herrn Jesus an unserer Seite können auch wir überwinden. Mit seiner Liebe in uns können auch wir dort überwinden, wo es uns eigentlich unmöglich ist. Und dann sagt McDonald's noch einen ganz bemerkenswerten Satz. Er sagt, der Herr Jesus besteht darauf, dass sich mein Leben von dem meiner Nachbarn unterscheidet. Darf ich fragen, was hast du, das dein Nachbar nicht hat? Wenn da kein Unterschied besteht, warum sollte er dir dann überhaupt zuhören, wenn du ihm von Jesus und seiner Liebe erzählst? Wir sehen, der Unterschied ist also ganz enorm wichtig. Deinem Feind also Gutes zu tun, das ist eine ganz besonders gute Gelegenheit, solch einen Unterschied dann auch nach außen sichtbar zu machen. Wenn dich jemand beschimpft, erniedrigt, beleidigt, dann überlege, was du ihm Gutes tun kannst. Wenn du deinem Arbeitskollegen, der dir übel mitgespielt hat, ein Stück Kuchen mitbringst, dann sammelst du damit Kohlen auf seinem Haupt. Und wenn du hier in der Gemeinde ein Problem mit einem anderen hast, dann überlege ganz konkret, wie kann ich dieser Person heute Morgen ein Segen sein? Ich weiß, das ist eine große Aufgabe, die richtig Überwindung kostet. Und auch ich selbst würde hier lieber sagen, das kann ich nicht. Aber was sagt Gott? Gott sagt, dass er nie etwas von uns erwartet, wozu er uns auch nicht befähigt. Inmitten von Not und Anfeindung sagt Paulus daher in Römer 8, Vers 37, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und genau das wollen wir uns heute Morgen merken und vielleicht auch mit ins neue Jahr nehmen. Du bist so sehr geliebt von unserem Herrn und Heiland, der sein Leben für dich gegeben hat. Er möchte dich befähigen. Er schenkt dir voll ein mit allen Segnungen, mit allem, was nötig ist. In ihm kannst du das Böse überwinden und mit deiner Vergangenheit aufräumen. Mach dir das bewusst und geh mit der Hilfe Gottes auf den anderen zu und kämpfe um Frieden. Und wenn es nicht aus Zuneigung getan wird, dann machen wir es doch dem Herrn zuliebe. Und denn das sollte auch immer unser größtes und wichtigstes Motiv sein. Wir tun es um Jesu Willen. Wenn du also in deinem Leben feststellst, dass du gleichgültig geworden bist, wenn Gott dir zeigt, dass es in deinem Leben Hochmut gibt, wenn es in deinem Leben Menschen gibt, auf die du bitter bist, dann lädt dich Paulus mit diesem Text heute Morgen dazu ein, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, indem du zu Gott kommst und sagst, ich weiß, Herr, dass ich dich liebe. Ich weiß, dass du in mir bist und mit deiner Kraft in mir will ich auch heute Morgen loslassen und alles zu dir unter das Kreuz bringen. Mit deiner Liebe in mir will ich alles überwinden, was mir bisher unmöglich erschien, wirklich alles. Danke, Herr, dass du uns gnädig bist. Amen.